Der Politikgeflüster-Podcast.
Das Sportprogramm. Ein Ausgleich und ein kleiner Lichtblick. Bewegung ist ja eigentlich auch die beste Prävention, um nicht krank zu werden. Aber die Sicht hat sich ein wenig verändert. Covid-19 kann jeden treffen, auch Spitzensportler.
Tagelang plagten mich Fieber, Gliederschmerzen, Kopf- und Halsschmerzen und letztendlich Geschmacksverlust.
Fußballnationalspieler İlkay Gündoğan in einem Video auf der Webseite der Bundesregierung erwarnt. Am 6. September im Nations League-Spiel gegen die Schweiz war er noch auf dem Platz. Später im Monat dann Corona, obwohl er als Profi eigentlich topfit ist. Covid-19, bei ihm kein Spaziergang.
Selbst ich, als junger, gesunder Leistungssportler, habe die Symptome als sehr stark wahrgenommen. In einer Art und Weise, wie ich es vorher auch noch nicht kannte.
Immer unterwegs im Dienste des Erfolges. Kalle Rummenigge wirbelt in der Welt herum, während Deutschland stillsteht. Wegen der verkackten Pandemie. Millionen Menschen können nicht arbeiten, ein Arbeitsverbot, alles steht still. Aber der Profifußball rollt weiter.
Wir sind überhaupt nicht arrogant. Wir verlangen überhaupt keine, wie gesagt, Sonderbehandlung.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Zuschauen bei den Kleinen ist erlaubt, unter Hygieneauflagen natürlich, aber selbst gegen den Ball treten nicht. Den A-Junioren des TuS Sundern, einem Bezirksliga-Verein aus dem Hochsauerland, geht es da wie so vielen anderen Amateurfußballern in Deutschland auch. Leere Plätze quer durch die Republik, seit vielen Monaten ein vertrautes Bild.
Die Saison soll nun im November beginnen. Weil Kapitän Bartha und seine Mitspieler seit Monaten in Kurzarbeit sind, ist Mannschaftstraining nicht erlaubt. Bei manchen Clubs aber sind dank finanzstarker Sponsoren die Spieler nicht in Kurzarbeit und trainieren bereits wieder gemeinsam.
Ich hätte mir auch von der Liga gewünscht, dass wirklich alle Vereine zum gleichen Zeitpunkt anfangen, wieder gemeinsam zu trainieren, aber das war nicht der Fall.
Die Bundesliga möchte ab Mitte Mai wieder spielen. Die Vereine brauchen dringend Geld, dringend, sagt Christian Seifert von der Deutschen Fußballliga.
Das sind alles auch Wirtschaftsunternehmen. Und wenn das nicht gelingt, dann geht es uns früher oder später wie allen anderen Unternehmen auch.
Das muss man sich mal klar machen. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann geht es den Bundesliga-Vereinen irgendwann wie allen anderen Unternehmen auch. Ja? Nein, man sollte das nicht kleinreden. Es geht um die nackte Existenz. Viele Spieler müssen mittags schon Hummer essen, weil sie nicht mehr leisten können, ihr Steak zu vergolden. Solide finanzierte Clubs stehen nach nur 4 Wochen ohne Einnahmen finanziell am Abgrund. Bayer 04 Leverkusen. Was keiner weiß, dass 0-4 steht für die Gesamtrücklagen des Clubs in Euro.
Ob das Beispiel Bayer Leverkusen jetzt so das perfekte Beispiel ist für diesen Satz, kann man sich streiten. Aber es eröffnet eine ganz interessante Thematik, denn Corona hatte auch Einwirkung und Auswirkungen auf den Sport als einer der zentralen Bereiche der Gesellschaft. Und genau den wollen wir uns heute anschauen. Und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge der Sommerreihe Corona und, die sich heute um den Bereich des Sports drehen soll. Und dabei versuchen wir einen großen Rundumschlag zu machen, nämlich einerseits den Profisport, aber vielleicht auch so ein bisschen den Amateursport im Blick zu nehmen, der doch unter dieser Corona-Krise in verschiedenen Bereichen gelitten hat, aber vielleicht auch so ein paar Stärken hatte. Und da das ja heute so ein bisschen unsere Royalausgabe ist, haben wir auch einen sehr speziellen Gast, das war schon mal der Spoiler an der Stelle, den wir nachher entsprechend vorstellen wollen. Aber wie immer beginnen wir natürlich mit den Personen, die wichtiger sind als der Gast, wobei wichtig sind für die Durchführung zumindest, nämlich unsere Flüsterer. Und wie immer habe ich eine kleine Eröffnungsfrage an euch. Und heute ist es eine Doppelfrage. Die kommt daher oder rührt daher so ein bisschen, dass ich einerseits erfahren möchte, wie ihr generell zu Sport steht. Das kann ja von reiner Amateursportler bis zu großer Fan sein. Und andererseits auch so ein bisschen dahin geht, wie habt ihr den Sport wahrgenommen? Eröffnungsfrage ist, was bedeutet für euch den Sport und wie habt ihr den Sport generell in dieser Corona-Zeit wahrgenommen? Und TM darf beginnen.
Ja, also was ist für mich Sport? Also Sport war für mich immer ein wichtiger Ausgleich. Vor allem, man sitzt natürlich viel in der Schule und jetzt vor allem, wo wir ganz viel zu Hause waren, war es natürlich sehr schwierig, da einen Ausgleich zu finden, weil ich hatte keinen Schulsport. Und den Sport, den ich betreibe, ist halt, ich gehe 4 bis 5 Mal die Woche ins Fitnessstudio und das hatte ich auch nicht. Und Joggen ist einfach nicht das Gleiche. Also mir hat irgendwie ein Ausgleich gefehlt. Also es war, ich habe es sehr, sehr doll vermisst, vor allem im Lockdown, wo dann nichts mehr möglich war, außer spazieren gehen, aber das ist irgendwann auch die Luft raus. Also ich habe es auf jeden Fall sehr vermisst.
Bei mir war es auch, also ich bin halt erstmal, bei mir war es auch immer schon wichtiger Ausgleich und ich habe auch Vereinssport gemacht, der dann ja komplett runtergefahren wurde. Und ich bin dann auch auf Fahrradfahren umgestiegen, weil es ja keine anderen Möglichkeiten mehr gab oder Homeworkouts. Aber im Moment darf ich eh keinen Sport machen. Von daher, mir fehlt es aber auch schon sehr, muss ich sagen. Und ich freue mich auf den Tag, wenn ich wieder richtig Sport machen kann. Und bezüglich auch auf die Corona-Lage fand ich, dass der Profisport eine andere Rolle gespielt hat als der Amateursport und dass der echt nicht, ich will nicht sagen bevorzugt wurde, sondern mehr in den Vordergrund gestellt wurde.
Ja, ich bin LP und für mich persönlich Sport ist so eine zwiegespaltene Sache. Einerseits ist mir Sport sehr wichtig, andererseits ist es schwer, mich dazu zu motivieren, Sport zu treiben. Allerdings muss ich sagen, dass tatsächlich in der Corona-Zeit ich mehr Sport selber gemacht habe als vor der Pandemie. Und persönlich durch Corona wurde ich da gar nicht eingeschränkt, da ich ein Pferdchen habe und dieses Pferdchen draußen steht und das ich derzeit jederzeit zu ihm konnte und da überhaupt keine Einschränkung hatte. Ansonsten sehe ich das ein bisschen wie LZ, dass gerade der Profisport in der Corona-Pandemie sehr, ich würde schon sagen, bevorzugt wurde, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, aber das ist dann meine persönliche Meinung und da kommen wir vielleicht später ja nochmal dazu.
Hallo, ich bin LH und für mich bedeutet Sport schon ziemlich viel. Ich war in unterschiedlichen Sportvereinen eigentlich schon, seitdem ich mehr oder weniger laufen konnte. Ich muss sagen, mir hat es während Corona schon ziemlich gefehlt. Einfach, ich gehe halt rudern und mir hat das irgendwie gefehlt dieser Ausgleich zur Schule, auf dem Wasser zu sein, quasi diese Freiheit zu spüren, die ich dabei irgendwie empfinde. Und Joggen war halt irgendwie nicht eine so gute, ja, ein nicht so guter Ausgleich. Auch wenn ja da viele so dieses Freiheitsgefühl verspüren, das ist bei mir nicht so. Deswegen, ja, war das schon teilweise schwierig. Und wie ich so den Sport während der Corona-Krise so noch wahrgenommen habe, war halt eben auch so allgemein erstmal natürlich, der Leistungssport wurde bevorzugt behandelt. Das ist für mich vollkommen nachvollziehbar einfach. Das sind ja nochmal, quasi das ist ja für die Leute dann der Beruf, für die Sportler, das ist ja vollkommen verständlich. Aber ich fand es schade, dass der Fußball so herausgehoben wurde, nochmal komplett anders behandelt wurde, meines Erachtens nach, aber ich denke mal, dazu kommen wir auch noch später. Deswegen, ja, war das habe ich so sehr wahrgenommen, dass dieser Sport, die eh schon sehr viel verdienen, nochmal, naja, bevorzugt behandelt wurde.
Hallo, also jetzt, was mich persönlich anbetrifft, gehe ich auch wie TM ins Fitnessstudio. Wir gehen sogar meiner Erkenntnis nach ins selbe Fitnessstudio, wenn ich mich da jetzt nicht komplett irre. Und was jetzt auch gar nicht angesprochen wurde von den anderen, weiß auch nicht, ob das bei denen vorhanden ist, wenn man das so mehr auf ein Fansein oder irgendwie Zuschauen beim bestimmten Sport bezieht, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass ich super Hardcore-Fan bin. Das wäre jetzt vielleicht fast übertrieben. Aber es gibt schon das eine oder andere Werder Bremen-Spiel, was ich mir diese Saison angeschaut habe. Und das war auch Qual genug an der Stelle. Vor allem der letzte Spieltag.
Ja, ich bin EN und ich kann zu diesen Fragen so unglaublich viel sagen, deswegen muss ich mich kurz halten. Erstmal selber Sport. Ja, die Fitnessstudios waren zu, also musste man irgendwie so ein bisschen auf Homeworkouts umsteigen, wozu man sich natürlich, vor allem wenn man sehr viel Schule zu tun hat, nicht so wirklich dann immer motivieren konnte. Hatte aber auch die Möglichkeit, den Reitsport aufgrund des Ponys, was ja draußen steht, wie LP das schon so schön gesagt hat, weiter betreiben, was für mich dann quasi der Ausgleich war. Und zudem wurde ich als großer Fußballfan erzogen. Mein Herz blutet seit 1,5 Jahren, wenn ich die leisen Stadien mir im Fernsehen ansehen muss. Und natürlich auch, dass ich das Kalibke-Stadion um die Ecke habe. Aber natürlich seit einem Jahr ein bisschen weniger, ein bisschen weniger. Oder auch 1,5 Jahren, ich weiß es nicht mehr, Zeit, nicht mehr betreten kann. Genau. Also ich glaube, dabei belasse ich es jetzt mal.
Gut, bevor wir zu unserem Gast kommen, von meiner Seite aus, was bedeutet Sport für mich? Also, glaube ich, wie viele von uns ist das natürlich irgendwie eine Freizeitbeschäftigung, wo man sich auch aktivieren kann. Ich spiele zum Beispiel in der Freizeit Fußball, das ging gar nicht mehr. Also, glaube im Herbst sind wir draußen noch mal ein bisschen gewesen. Heute ist der erste Tag, wo wir mal wieder dürfen, unter ganz starken Auflagen. Also, insofern ist das der eine Weg. Und dann bin ich so ein bisschen bei JS. Also, ich war früher, glaube ich, mal ein härterer Fan, als ich es heute bin, von so einem Club aus dem Ruhrgebiet, der so schwarz und gelb ist. Hat die Saison auch merklich nachgelassen. Ich habe kaum noch Spiele geguckt. Meine Frau, glaube ich, mehr als ich. Tatsächlich, bis dann das DFB-Pokalfinale kam und dann ich wieder elektrisiert auf der Couch saß und beim Stand von 3 zu 1 den Raum verlassen habe, in mein Arbeitszimmer gegangen bin und gesagt habe, bitte ruf mich, wenn es vorbei ist. Und sie kam dann irgendwann, sie macht die Tür auf und sagte 4-1. Ich konnte zurückgehen. Also insofern, da ist dann wieder so ein bisschen diese alte Phase zurückgekommen, die ich eigentlich gar nicht mehr gekannt habe, weil sowas wie Spannung und Aufregung, alles an mir irgendwie weggegangen ist. Okay, ja, das zum kleinen Beginn und ganz kurzen Blick auf uns. Aber was wäre dieses Thema ohne unseren Experten? Meine Güte. Und das ist heute ein ganz besonderer Experte. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zum halben Fanboy werde. Aber unser Gast heute ist derjenige, der mich zum Podcast gebracht hat im weitesten Sinne. Denn ich habe irgendwann mal vor 3 oder 4 Jahren in Twitter angemeldet. Ich muss bei Twitter dabei sein, das ist so eine coole Sache. Und kam dann irgendwann auf so ein Ding, das nannte sich Rasenfunk. Und da wurde dann harsch diskutiert über die aktuellen Spieltage. Hörst du mal rein, sowas wie eine Schlusskonferenz. Und muss sagen, mittlerweile liebe ich das Produkt Schlusskonferenz. Nicht nur das, alles das, was er macht. Er hat auch unter anderem einen neuen Podcast, neu ist er nicht mehr, 11 Leben, in dem er das Leben von Uli Hoeneß begleitet. Unbedingt hörenswert, auch das muss man ganz deutlich sagen. Und macht drumherum noch unglaublich viel. Man fragt sich, wie er das alles schafft. Und deshalb sind wir umso dankbarer, dass er heute aus seiner knappen Zeit nochmal Zeit abgeknapst hat, nur für uns. Bei uns heute zu Gast ist Max Jakob Ost. Hallo Max.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Die Frage an dich wäre natürlich ein bisschen doof, aber vielleicht kannst du es trotzdem umschreiben kurz. Was ist denn Sport für dich, wenn du es umschreiben kannst, irgendwie? Und dass dein Herz mal ehemals Bayern war und nicht mehr ist, das wissen wir, glaube ich, fast alle. Aber vielleicht kannst du auch
Ja.
da die Hörer nochmal kurz mitnehmen.
Ja, ich glaube, dass Corona jetzt eigentlich perfekt war, um zu zeigen, was halt der Sport alles ist. Also das eine halt die Bewegung für einen selber, die man unbedingt braucht. Dann aber auch der soziale Treffpunkt. Also für alle Schichten. Man kann sich beim Sport treffen. Die Vereine, sie lagen da nieder. Für Kinder, Jugendliche genauso wie für Erwachsene. Und dann ist der Sport aber halt auch eine Industrie. Da hänge ich jetzt dann beruflich mit einem Bein drin. Deswegen hat sich mein Verhältnis zum Sport auch krass verändert. Ehrlicherweise, also früher war es eben nur passiv konsumieren und aktiv machen, vor allem im Fußballbereich, aber auch ein paar andere Sportarten. Alles mit Ball finde ich ganz gut. Joggen wahnsinnig dumm. Also zumindest für mich persönlich, ich brauche etwas, einen Grund, mich zu bewegen. Und wenn da ein Ball mir davonrollt, dann ist das ein sehr guter Grund, mich zu bewegen. Genau, das ist die eine Komponente und die andere ist aber eben quasi das Geschäft Fußball, wo man eben halt auch gesehen hat, oder das Geschäft Sport. Es gibt eine Industrie, die sich rund um den Sport gebildet hat. Die ist in Deutschland im Fußball am größten. Und deshalb wurde da auch mit dem Sport anders umgegangen als eben bei den ganzen Amateurvereinen. Und die Frage, die man halt eben stellen muss, ist, ob das so richtig war, jetzt gerade während Corona, wo so viele Dinge eingeschränkt wurden, wo so viele Menschen, Jugendliche dazu gezwungen wurden, ihren Bewegungsradius einzuschränken. Wir alle wissen, wie wichtig Bewegung ist. Und auch in dieser Phase, obwohl man das alles wusste, hat man sich vor allem erstmal um die Bereiche des Sport gekümmert, bei denen es um Geld geht und erst ganz, ganz spät auch an die anderen Bereiche gedacht. Und da finde ich, muss man schon nicht nur kritisch hinterfragen, sondern sich auch überlegen, wollen wir das in Zukunft auch noch mal so haben? Weil hoffentlich kommt nie wieder eine Pandemie, aber grundsätzlich das Denken dahinter war ja schon vorher vorhanden. Das hat ja jetzt nicht Corona hergebracht. Und da bin ich sehr gespannt, ob es da noch mal eine Veränderung geben wird in den nächsten Jahren.
Man merkt den Moderator in dir, sofort die Problemfrage schon in den Vordergrund geschoben. Vielleicht fangen wir trotzdem noch ein bisschen allgemeiner an, Max. Wir würden ja wie immer mit so einem kleinen Frageteil beginnen und dann vielleicht die von dir gerade schon angestellte These so ein bisschen in die Diskussion nehmen. Ich würde dich vielleicht zum Beginn ganz kurz als Starter einmal bitten, uns so einen kleinen Überblick zu geben, soweit du das im Blick hast. Welche Sportarten haben in dieser Pandemie wie weitermachen können oder nicht weitermachen können, dass der Fußball eine herausgehobene Rolle hatte, das hast du schon gesagt. Aber vielleicht gelingt es dir, so einen kleinen Überblick uns mal zu geben. Wie sah es mit den anderen Profisportarten aus? Was wurde denn da, was konnte überhaupt noch fortgesetzt werden?
Na, also erstmal gab es ja den krassen Lockdown im März, der ja trotzdem im Vergleich zu anderen Ländern kein klassischer Lockdown war, der aber für eigentlich alle Ligen bedeutet hat, der Spielbetrieb muss eingestellt werden. Und das hatte dann unterschiedliche wirtschaftliche Auswirkungen. Also im Amateurbereich war es ganz früh so, dass die Ligen unterbrochen wurden und es nicht klar war, würden sie irgendwann weitergeführt. Und je länger dann die Unterbrechung wurde, dann haben die meisten Sportarten und die meisten Ligen gesagt, ja gut, das macht jetzt keinen Sinn mehr, das kriegen wir nicht hin. Und es ist vielleicht auch im Amateur- und Breitensport dann nicht ganz so relevant, ob eine Liga noch zu Ende gespielt wird, weil da geht es nicht um Verteilung von Geldern am Ende der Saison, dass man das noch nachvollziehen kann. Und dann gab es viele Sportarten, die nicht Fußball waren, die ganz extrem sofort auch wirtschaftliche Probleme hatten. Also egal, ob das Handball ist, ob das Basketball ist, ob das Eishockey war, die alle diese drei Ligen waren auch gerade in der entscheidenden Saisonphase für sich. Die alle hatten sofort das Insolvenzthema auf dem Tisch und zwar sowohl dann im Leistungssport, also eben was die Bundesligen angeht, als auch im Bau darunter. Also das darf man nicht vergessen, dass es der Fußball, der dominiert in Deutschland alles und der hat auch so seine eigene Struktur, aber in ganz vielen anderen Sportarten ist es ja so, dass aus dem Leistungssport sich auch der Breitensport finanziert. Also sprich, ich habe einen erfolgreichen Handballverein vor Ort, ich habe einen erfolgreichen Basketballverein vor Ort und diverse andere und die finanzieren dann mit ihren Abteilungen, dass in dieser kompletten Region dieser Sport auch einfach hochgehalten wird. Hockey wäre da auch ein Beispiel für, also das kann man im Grunde auch auf Individualsportarten wie Leichtathletik dann runterbrechen. Und die hatten sofort Finanzierungsprobleme, weil für die Zuschauereinnahmen die wichtigsten Einnahmen sind. Sie durften keine Zuschauer mehr haben, sie mussten ihre Ligen unterbrechen. Und da sind ganz viele auf lokaler Ebene Dinge kaputt gegangen, wo man, glaube ich, auch ich noch gar nicht so wirklich den Überblick hat, was da jetzt eigentlich fehlen wird, jetzt wo es langsam wieder losgeht. Und in dem Bereich gab es viel größere Probleme als im Fußball, dominiert haben aber die Probleme des Fußballs, weil der die größte Lobby hat, weil der, da gibt es ganz große auch Medienplayer, die ein Interesse daran haben, dass über Fußball berichtet wird. Die hatten einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, die richtig dramatischen Dinge sind eigentlich eher in eben Sportarten wie Handball, Basketball, Eishockey passiert. Leichtathletik definitiv, der ganze Bereich des Leistungssports, der mit Olympia zusammenhängt, das ist ja dramatisch. Das sind Menschen, die sich 4 Jahre darauf vorbereiten, dass sie an 2 Tagen oder an einem Wettkampftag im Jahr 2020 perfekt in Form sind, dass sie bis dahin die Qualifikation geschafft haben. Die wussten erst lange nicht, finden diese Olympischen Spiele statt, dann wurden sie verschoben. Aber bis jetzt ist immer noch nicht klar, wie das eigentlich genau laufen wird vor Ort. Und das sind ja Sportler und Sportlerinnen, die nicht den Luxus haben, Olympia mal mitzunehmen, sondern das ist der Kernbaustein ihrer Karriere im sportlichen Bereich. Da hängen Sponsoren dran, da hängt im Grunde die komplette Selbstvermarktung dran. Also da sind ganz, ganz viele eigentlich Tragödien passiert, so wie ja generell, also man muss den Sport jetzt auch nicht größer machen, als er ist. Es ist quasi ein Abbild dessen, was in unserer Gesellschaft generell passiert ist. Aber ich finde gerade alles, was nicht Fußball ist, viel spannender als das, was Fußball ist. Weil beim Fußball, da wissen wir ja grob alle, was passiert ist. Und mein Gott, dann durften sie halt irgendwann wieder spielen. Und werden wir ja bestimmt heute auch noch drüber sprechen, wie das dann dazu kam und so weiter. Aber genau alles, was nicht Fußball ist, da finde ich, müsste man viel mehr hingucken.
Warum wird da so wenig drauf geguckt, deiner Meinung nach? Also es gibt ja durchaus ein paar vereinzelte Medien, die sich damit auch beschäftigt haben, aber warum war der Fokus dann so stark immer auf den Fußball?
Naja, weil es halt dann doch aus verschiedenen Gründen der Volkssport der Deutschen ist und dementsprechend bekommst du halt eine höhere Aufmerksamkeit, wenn du über Fußball berichtest und dementsprechend gibt es dann ein Interesse der Medien, darüber zu berichten. Also da kommt man dann schnell auch in Medienkritik rein. Medien funktionieren noch mehr als früher durch die digitalen Medien über Reichweite. Es ist noch viel wichtiger, quasi die Themen zu besprechen auf eine Art und Weise, dass sie auch viel Reichweite generieren. Und wenn du dann die Wahl hast als Redaktion, die sich eben darüber auch finanziert, und das darf man nicht vergessen, die waren auch alle in einer kritischen Situation. Die Werbeeinnahmen sind krass eingebrochen im letzten Frühjahr. Das hat ganz, ganz viele Medienhäuser für Probleme gestellt. Das hat werbefinanzierte Produkte generell vor Probleme gestellt. Wenn die dann die Wahl haben, berichten wir jetzt in der großen Artikelserie darüber, wie bei uns die Leichtathletik-Sportlerinnen und Sportler in der Region unter Corona leiden oder erzählen wir es doch anhand des Bundesligisten, der bei uns in der Nähe ist, dann haben sie sich halt immer den Fußball-Bundesligisten gewählt. Und natürlich auch nur den der Männer. So funktioniert es leider.
Dann lass uns vielleicht mal kurz in den von dir schon gesprochenen Fußball hineinschauen. Du hast ja gesagt, der hat eine Sonderrolle bekommen, die werden wir gleich noch mal diskutieren, ob das für uns gerechtfertigt war. Aber vielleicht ganz kurz zur historischen Genese. Du hast ja dich selber in deinen Produkten auch mit beschäftigt, also auch im Koronial sehr kritisch sich dazu geäußert zur Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga unter diesen Bedingungen. Wir reden jetzt natürlich von 2020, als die Saison quasi fortgesetzt worden ist. Wie würdest du quasi begründen, dass es zu dieser Fortsetzung kam, und würdest du deine kritische Haltung, die du damals geäußert hast, zur Fortsetzung immer noch aufrechterhalten aus dem heutigen Rückblick quasi?
Das ist eine spannende Frage. Also grundsätzlich ist es so, der Fußball ist eine große Industrie, an dem auch viele Arbeitsplätze dranhängen, und jeder hat erstmal das Recht, für seinen Wirtschaftsbereich Werbung zu machen bei der Politik und zu sagen, ich möchte irgendwie mein Tun aufrechterhalten. Also jedes Theater dieser Welt hat das Recht zu sagen, können wir nicht bitte Vorstellungen machen mit Abständen und so weiter, und jeder Kabarettist und jeder Tontechniker und jede Tontechnikerin und so weiter und so fort. Und dazu gehört dann der Fußball auch. Das heißt, ich möchte ihm nicht grundsätzlich das Recht absprechen, dass er da für seine Beteiligten, an denen ja auch durchaus Arbeitsplätze hängen, das Beste möchte und eine Fortführung möchte. Jetzt ist es aber halt natürlich so, dass der Fußball eine Sonderstellung hat und auch um diese Sonderstellung weiß und dennoch sehr früh auch eine öffentliche Drohkulisse aufgebaut hat. Also schon in der allerersten Pressekonferenz wurde das Drohszenario aufgemacht, dass in einer Industrie, die 1 Milliarde Euro pro Jahr einnimmt, also ich spreche jetzt von den Fußball-Erstligisten, dass da Insolvenzen drohen würden, wenn jetzt nicht aber sofort oder relativ bald der Spielbetrieb weitergehen dürfte. Und da muss dann schon die Frage gestattet sein, ja, wie habt ihr denn bisher so gewirtschaftet? Wenn, also natürlich ist es, konnte niemand damit rechnen, dass das Wichtigste, was ihr tut, nämlich Fußballspielen vor einem Publikum, dass das wegfällt. Das ist mir schon klar, dass das irgendwann schwierig wird. Aber wie kann man denn schon nach einem Monat sagen, ja, also wenn jetzt nicht bald was passiert, dann gibt es nur noch 10 Erstligisten. Hätte man ja auch die Gegenfrage stellen können, ja gut, dann sind ja die 10, die gut gewirtschaftet haben, sind noch da. Dann, also, nun ja, das ist so. Das war so ein bisschen die Hinführung zu der Wiederaufnahme des Spielbetriebs, dann unter den Geisterspielregelungen, wie wir es dann gesehen haben. Ich habe das damals sehr kritisch gesehen, weil ich mir aber ehrlich gesagt damals auch nicht vorstellen konnte, dass das Infektionsgeschehen rausgehalten werden konnte aus dem Leistungssport. Weil das war ja das grundlegende Problem eigentlich. Wir reden ja eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt auch sehr viel über Geld schon wieder gesprochen. Eigentlich geht es ja gar nicht erstmal um Geld. Erstmal ging es hier um eine Pandemie, und bei dieser Pandemie ging es darum, bestimmte Risikogruppen zu schützen durch ein solidarisches Zuhausebleiben und das Leben krass einschränken. Und damals hatte ich schon die Befürchtung, dass das nicht klappen würde mit der Isolierung des Sports, der Isolation des Sports, und dass wir dann eben da auch ein Infektionsgeschehen hätten, so wie man es in anderen Punkten dann ja auch gesehen hat, in anderen Gesellschaftsbereichen, also SpargelstecherInnen oder zum Beispiel auch Schlachthöfe. Da alle hatten wir ein Infektionsgeschehen, wo die Frage dann erlaubt war, okay, also war es dieses Risiko wert? War es uns wichtig genug, dass wir Fleisch auf dem Tisch haben und Spargel dazu essen können, dass wir es riskieren, diese Menschen, die da in diesen Betrieben arbeiten, zum einen sie selbst zu riskieren und damit ja auch wieder alle Risikogruppen, weil es die Gefahr besteht, dass das dann weitergetragen wird in andere Gesellschaftsbereiche. Und ich hätte dem Fußball, hätte ich das nicht zugetraut, dass er es schafft, diese Blase aufrechtzuerhalten. Es hat aber geklappt. Und dementsprechend würde ich dann meine kritische Haltung abfedern und würde sagen, in der Durchführung hat das Hygienekonzept funktioniert. Ich hätte es nicht gedacht, weil ich dem Fußball und den teilnehmenden Akteuren, da kann ich das Gendern weglassen, denen hätte ich diese Disziplin nicht zugetraut, hat aber geklappt, hat quasi dementsprechend dann keine negatives Auswirkung aufs Pandemiegeschehen gehabt. Es war auch nie so, dass die Testmöglichkeiten gefehlt haben. Das war ja damals auch noch eine Debatte. Da wusste man gar nicht, wie viele PCR-Tests würden überhaupt möglich sein. Hat sich auch herausgestellt, okay, das war nicht der entscheidende Faktor. Also hat es im Nachhinein dann gut geklappt, und dann kann man noch das Wie diskutieren und kritisieren. Ich finde aber, das Was war legitim, und es konnte ja dann auch jeder Zuschauer und jede Zuschauerin selber entscheiden, ob er sich das Ganze geben wollte.
Ich würde dann vielleicht, bevor wir in die Diskussion gehen zu dieser Frage, ich glaube, da können wir den Rest damit dazu nehmen, vielleicht noch eine Ergänzung oder einen kleinen Widerspruch. Also du hast ja jetzt davon gesprochen, dass es ja relativ gut gelungen ist, diese Hygienepläne umzusetzen, und dass es ja im Prinzip gelungen ist, da relative Blasen zu bilden. Ein bisschen merkwürdig für mich ist trotzdem, dass viele Gesundheitsämter mit Corona-Fällen, die es ja gab bei Bundesligisten, erste, zweite Liga, dann doch anders umgegangen sind als bei anderen Sportarten. Also der Handballverein, der komplett in Quarantäne musste, und bei der Bundesliga, ersten Bundesliga, reden wir jetzt nur von Hertha, aus Berlin, aber sonst ja eigentlich niemanden, wo man, obwohl die ja zusammen trainiert haben, obwohl sie ja Körperkontakt haben, dann trotzdem davon gesprochen haben, dass nur der betroffene Spieler oder vielleicht maximal eine Bezugsperson in Quarantäne musste. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, als an der Außensicht, dass die meisten Gesundheitsämter beim Profifußball zumindest in der ersten Liga so ein paar Ausnahmen gemacht haben und damit diesen so tollen Hygieneplan deshalb auch erst so toll haben dargestellt. Also wie würdest du denn damit umgehen?
Ja, ja.
Wie viel steckt dahinter?
Das kann man schon so sehen. Gleichzeitig, wenn man es runterrechnet, war die Inzidenz bei Profifußballern dann doch sehr, sehr hoch. Also es gab ja auch die Corona-Fälle. Also gerade Hoffenheim und Wolfsburg sind zwei Mannschaften, die sehr von Corona gebeutelt wurden und dann in der ersten Liga auch Hertha BSC. Also diese Argumentation kann man fahren. Ich tue mich ehrlich gesagt aber schwer damit, mit so einer ja dann halbwegs neutralen journalistischen Bewertung. Denn wir sprechen hier über Ämter, über Mitarbeitende, die zum ersten Mal wahrscheinlich in ihrem Berufsleben eine Entscheidung treffen musste, die ein solches in einem solchen grellen Licht der Öffentlichkeit passiert ist. Und gleichzeitig hatten die ja genügend andere Dinge zu tun. Also die Gesundheitsämter befinden sich, zumindest nach allem, was man hört und was ich auch gehört habe von Leuten, die dort arbeiten, in einem permanenten Zustand der Überforderung und sollen dann in dieser Zeit auch noch dann entscheiden, schicken wir jetzt einen Bundesligisten in Quarantäne. Und ich finde das sehr nachvollziehbar, dass das nicht so oft vorgekommen ist, weil es da auch einen entsprechenden Druck gab. Und ich glaube, die Rahmenbedingungen, die kann man dann kritisieren. Warum gab es diesen Druck? Und finden wir das überhaupt richtig, dass Entscheidungen dann von diesen Menschen getroffen würden? Hätten da nicht die Politik dann sagen müssen, hey Leute, hier machen wir jetzt mal einen Cut, jetzt setzen wir auch mal ein Zeichen und schicken vielleicht mal einen Bundesligisten in Quarantäne, weil das ja auch ein Zeichen an alle anderen ist, die sich an diese Regeln halten und bei denen das eben auch vorkommen kann. Ich würde es aber nicht so gerne auf den Gesundheitsämtern abwälzen, weil ich da so ein bisschen die Angst habe, Menschen Unrecht zu tun, die wirklich jetzt auch, also wir alle hatten kein geiles Jahr oder kein, also es sind ja schon anderthalb Jahre eigentlich, aber die noch besonders. Deswegen würde ich die da so ein bisschen vorsichtig in Schutz nehmen wollen.
Du willst reagieren? Leg los.
Ja, also ich kann das natürlich voll verstehen, dass sie die Gesundheitsämter in Schutz nehmen wollen, vor allem eben was so schwere Entscheidungen betrifft. Aber das war nun mal für alle die erste Situation, dass es so kompliziert wurde. Denn ja, es ist logisch. Allerdings verstehe ich dann eben, wie Sie auch gesagt haben, nicht, dass die Politik dann halt eben auch mal eingegriffen hat und irgendwie geholfen hat, weil es wurde bei Schulen beispielsweise oder Kindergärten nicht lange gefackelt. Da haben die Gesundheitsämter bei kleinen Fällen gleich komplette Einrichtungen geschlossen, wo die Eltern dann wieder gucken mussten, wie sie ihre Kinder irgendwie versorgen. Selbst wenn sie negativ waren, mussten sie ja in Quarantäne. Also warum nicht bei einer Bundesliga? Ich meine, so hart wie das jetzt klingt, aber ich meine, aus meiner persönlichen Sicht, ich weiß ja auch nicht, wie die wirtschaften, aber meines Erachtens nach müssen die doch so viel Geld haben, dass sie das mal locker wegstecken, zwei Wochen in Quarantäne zu gehen, um alle zu schützen. Wo ist da die Logik? Ich meine, trainieren konnten sie doch eh nicht so richtig, also hätten sie auch zu Hause bleiben können. Deswegen, ich verstehe halt nicht, warum da nicht härter durchgegriffen wurde. Ich meine, es betraf ja alle und da verstehe ich jetzt nicht, dass eine Ausnahme gemacht wurde bei einem, ja, sie sind schon geldmäßig ziemlich weit vorne dabei, das kann ich alles nachvollziehen, aber trotzdem ist es irgendwie dann traurig zu sehen, dass da halt so eine Ausnahme gemacht wurde, obwohl bei Kindern, die meines Erachtens nach viel mehr teilweise in Schutz genommen werden sollten, vor allem während der Pandemie, dass sie ihre Freunde sehen, dass sie in Kontakt treten können in anderen Menschen, dass es halt dort viel, viel härter gehandhabt wurde als bei erwachsenen Männern, die das, glaube ich, schaffen, zwei Wochen zu Hause zu bleiben.
Ja. Volle Zustimmung. Aber da landet man halt dann sehr schnell bei so einer grundsätzlichen Frage der Perspektiven. Und wir leben ja alle in einem großen Kollektiv zusammen. Das nennen wir jetzt einfach Deutschland. Das ist eine Gesellschaft und jeder hat da quasi so seine eigene Rolle, die er spielt. Und jeder hat quasi sein eigenes Stimmgewicht. Und das Stimmgewicht von ganz vielen Gesellschaftsgruppen ist viel, viel, viel zu klein. Und dazu gehören zum Beispiel Jugendliche, dazu gehören Frauen, dazu gehören andere Minderheiten. Und das hat man in dieser Corona-Pandemie, so wie oft in Krisenzeiten, merkt man es, wer hat quasi eine starke Stimme, wer wird als wichtig erachtet und wer als unwichtig. Und das ist eine Lehre aus dieser Corona-Pandemie, die sehr, sehr schmerzhaft ist, finde ich, dass man gesehen hat, ganz viele Bereiche sind völlig egal für die Politik. Und da kann die Politik uns noch so viel erzählen. Ihr Handeln hat dem immer widersprochen. Und da ist der Fußball ein sehr gutes Beispiel für. Und alles, was du gesagt hast, würde ich zustimmen. Also das kann man absolut genau so sehen und ist auch richtig.
Ja, finde ich auch. Also ich bin da voll bei Ihnen.
LP, du darfst.
Ja, also erstmal bin ich auch total bei LH und ich würde einfach noch hinzufügen, dass Sie haben ja vorhin die mediale Präsenz auch angesprochen und all das Eingreifen der Politik. Und ich finde es eigentlich ziemlich dämlich, muss ich sagen, von der Politik, dass sie eben dort an dieser Stelle nicht eingegriffen hat, weil die Gesundheitsämter, das haben wir, glaube ich, alle am eigenen Leib mal erfahren, dass die total überfordert waren. Das ist auch nachvollziehbar, dass sie da so eine schwierige Entscheidung ungerne treffen, aber genau in dem Punkt muss dann die Politik eben einschreiten, weil alle Bürger, sage ich jetzt mal, sehen, dieser Verein hat gerade Probleme mit Menschen, also mit Spielern, die Corona infiziert sind, die aber nur einzeln in Quarantäne gesteckt werden, wo wir hier, was weiß ich, 10, 12 Mann in Quarantäne gesteckt werden, da wird das dann auch alles unglaubwürdig, sage ich jetzt mal, auch für die Bürger und dann verliert die Politik auch schon wieder ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie einfach für solche Menschen, sage ich jetzt mal, eine Ausnahme macht, auch wenn es ein enormer wirtschaftlicher Faktor ist. Das ist, ja, das ist eine Politik der Zwiespältigkeit meiner Meinung nach und deswegen eigentlich absolut überhaupt nicht nachvollziehbar.
Das stimmt, aber die Frage würde ich dann zurückgeben, ehrlich gesagt. Warum hat es denn dann eigentlich kaum ein Politiker und kaum eine Politikerin mal gemacht? Das ist ja dann die interessante Frage.
Das wollte ich gerade einwerfen, und zwar einfach nur mit einem Wort, Lobbyismus.
Das kann man so sehen, genau. Oder man kann es auch weniger getrieben, also Lobbyismus ist ja quasi, dass da quasi eine Macht ganz bewusst in eine Richtung fungieren würde. Vielleicht war das auch gar nicht an allen Stellen so. Ich glaube auch, dass, also es geht viel um Symbolik bei Politik. Und der Fußball ist einfach ein super wichtiges Symbol in Deutschland. Und das merkt man ja daran, wie sich die Politik auch den Fußball gerne mal einverleibt im Fall von Erfolgen. Ich meine, jetzt bei der Europameisterschaft wird es ganz interessant zu sehen sein. Ich meine, wir haben eine Europameisterschaft, die in Russland, Türkei und Aserbaidschan stattfindet. Jeweils Länder, bei denen man mal, da könnten wir eigene Folgen hierzu produzieren, was da eigentlich so Politik und Sport bedeutet im Zusammenspiel. Und genauso ist es, glaube ich, hier in Deutschland auch, dass der Fußball mehr ist als einfach nur der Fußball, aber nicht so, wie er es uns immer verkaufen will. Also der Fußball sagt, wir sind mehr als Fußball, meint damit aber, wir setzen Werte durch und wir sind wichtig für Gleichberechtigung. Und ich glaube, das stimmt, das ist nicht mehr das Wichtigste, sondern ich glaube, der Fußball ist einfach mehr als Fußball. Der Fußball ist Politik geworden. Der Fußball ist ganz wichtig für Medien und für Politik geworden und dann tertiär auch irgendwie für Wirtschaft. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das keine Politikerin und kein Politiker so wirklich in die Hand genommen hat, da mal zu sagen, so geht's nicht weiter. Oder auch zu sagen, können wir uns bitte erst um den Amateurfußball kümmern und dann um den Profifußball. Das wäre ja eigentlich allein von den Zahlen her, wäre das das Logische gewesen. Das eine sind irgendwie 7 Millionen Menschen, die im DFB organisiert sind und die gerne Fußball spielen wollen und die das unbedingt brauchen für ihr Seelenwohl, für ihr gesundheitliches Wohl. Und das andere ist ein kleiner Bereich des Leistungssports, der auch völlig seine Berechtigung hat, der aber ja in der Minderheit ist. Und es ist eigentlich komisch, dass da diese Minderheit auf einmal so viel wichtiger war als diese große Mehrheit der Hobbysportler.
Da würde ich gerne kurz auf eingehen. Sie haben ja von dem Symbol gesprochen. Und zwar würde ich mir dann die Frage stellen, ist das Symbol, dass das Fußball auch für die Politik und allgemein anscheinend für Deutschland hat, wichtiger als sozusagen die Gesundheit von Menschen, weil die können ja trotzdem weiterhin Menschen anstecken. Die Politik hat immer gepredigt, wir müssen alle Mitmenschen schützen und sonst was, die dann aber nicht in Quarantäne geschickt werden. Also ich meine, klar ist, dass da der Lobbyismus und der wirtschaftliche Faktor enorm reinspielt, aber wenn man uns dann prägt, von wegen, wir müssen zu Hause bleiben, um unsere Mitmenschen und uns zu schützen und da wird eine Ausnahme gemacht, weil es ein Symbol ist, also da haut was nicht hin.
Ja, das stimmt. Und dann landet man ja beim nächsten Punkt. Symbolik hat ja auch quasi mit Geschichten erzählen zu tun, also mit dem, dass man das erfährt, mit Informationen. Also da landen wir schnell bei der Rolle der Medien. Und Symbolik funktioniert ja nur deshalb, weil diese Symbolik vorher möglich gemacht wurde. Also ich könnte euch jetzt auch von der Symbolik der deutschen Komposthaufen erzählen, würde aber nicht funktionieren, weil diese Symbolik gibt es nicht. Ich glaube aber, dass man da durchaus wahrscheinlich viel reininterpretieren könnte. Und da landen wir dann beim nächsten wichtigen Aspekt, nämlich funktioniert noch die Art und Weise, in der wir über unsere Gesellschaft kommunizieren. Also wir leben ja in so einem sozialen Konstrukt zusammen, wo wir uns alle auf gewisse Dinge geeinigt haben, eigentlich auch ohne Wahl. Also wir wurden hier hineingeboren und wurden auch erzogen. Und wir erwarten das aber eigentlich auch von anderen Menschen, die mit uns zusammenleben. Und das sind halt so gewisse Grundregeln, dass wir uns nicht gegenseitig auf die Mütze hauen und so weiter. Und darüber hinaus gibt es aber noch so einen politischen Überbau, dass wir Deutschland sind und dass wir, und dann wird uns so eine Leistungskultur beigebracht und so weiter und so fort. Und in solchen sozialen Konstrukten ist es ja total wichtig, sich gegenseitig ständig zu versichern, ja, wir einigen uns immer noch, also wir stehen immer noch auf einem festen Grund. Also wir bei uns ist das eben das Grundgesetz, beziehungsweise ehrlicherweise erstmal so Verhaltensregeln, die dann auch irgendwann ins Grundgesetz münden. Aber erstmal geht es darum, dass wir halbwegs zivil miteinander umgehen. Und dafür braucht es aber eine Kommunikation untereinander. Und wir können nicht alle miteinander sprechen. Sind wir mit über 80 Millionen ist zu viel, wäre auch zu anstrengend, wäre auch zu wenig erkenntnisreich, ehrlicherweise. Deswegen brauchen wir Medien, die uns das Gefühl geben zumindest, dass wir über das, was in unserem großen sozialen Konstrukt und dann noch in der Welt außenrum passiert, dass wir darüber Bescheid wissen. Und ich glaube, ganz viele Probleme unserer Zeit lassen sich darauf zurückführen, dass an bestimmten Punkten Journalismus nicht mehr funktioniert. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, dadurch, dass soziale Netzwerke da Kommunikationsstrukturen aufgebrochen haben. Und das ist es ja in dem Bereich auch. Wenn genauso gut über die 7 Millionen Amateursportlerinnen und Sportler im Fußball berichtet worden wäre, wie über die Nöte der Bundesligisten, dann hätten wir, glaube ich, eine ganz andere Debatte gehabt. Wurde es aber nicht.
Ja, EN hatte sich zwar, glaube ich, noch gemeldet, aber dann, okay, dann rede ich einfach mal weiter. Ich würde noch einen anderen Punkt aufgreifen, der genannt wurde, und zwar so dieses Verhältnis Leistungssport und Amateursport. Also ich finde das eigentlich gerechtfertigt, dass der Leistungssport nochmal eine andere Stellung hat und mehr diskutiert wird als der Amateursport. Wie ich auch schon eingangs gesagt hatte, beim Leistungssport geht es ja häufig um ein ganzes Leben, was der jeweilige Sportler sich dort aufbaut, wie Herr Kabisch auch schon meinte, das mit Olympia, das sind große Veranstaltungen, wo dann eben Sportler individuell darauf hinarbeiten, um dort quasi sich dann ja gegenseitig zu messen in ihren Sportarten. Allerdings hätte meines Erachtens nach, wenn man schon über den Leistungssport redet, nicht nur der Fußball in den Vordergrund gestellt werden sollen, sondern eben alle Leistungssportarten, das fand ich halt ja halt durch den Lobbyismus kam es natürlich so, aber da hätte die Politik meines Erachtens nach halt auch noch mehr darauf eingehen können und eventuell noch Rettungsschirme zur Verfügung stellen, eben für die Sportvereine, die Leistungssportler betreuen und dort dann eben auf finanzielle Probleme stoßen, wie eben die Basketballliga, die angesprochen wurde, die Leichtathleten und so weiter. Natürlich, die Amateure sollten jetzt nicht vergessen werden. Das wurde jetzt auch meines Erachtens nach nicht wirklich. Es wurde nur ein bisschen in den Hintergrund gestellt, was meiner Meinung nach schon gerechtfertigt ist.
Bevor Max reagieren kann, vielleicht will EN erst. LZ, deine Frage war bestimmt dazu oder generell? Ja, sie nickt. Okay, EN, willst du erst mal reagieren?
Ja, meins passt jetzt ganz wunderbar. Und zwar wollte ich da noch zusätzlich einwerfen, dass ja, ein Hygienekonzept entwickelt wurde und es hat ja funktioniert, auch wenn natürlich es unumweichlich, unumgänglich ist, ach, keine Ahnung, dass es mal einen Fall gibt, aber es wurde ja in den meisten Fällen, wenn auch das, was wir ja diskutiert haben, vielleicht nicht ausreichend, reagiert. Also ein System gab es, Konzepte gab es, es gibt die Mittel, um diese eben auszuführen. Wieso sollte man diese Konzepte nicht in den anderen Ligen genauso ausführen können?
Ich würde es vielleicht mal ergänzen, bevor Max dann kann und dann kann LZ, wenn sie, ja, sie guckt noch lieb, okay, ich darf noch. Ich will noch eine Sache kurz aufnehmen, was LH gerade gesagt hat, was ich zustimmen würde, dass natürlich gerade diese Leistungssportler, und wir haben jetzt das Beispiel, oder Max hat das Beispiel Olympia gebracht, die ja da vor einem Ziel stehen, was wahrscheinlich einmalig für sie ist. Ich frage mich nur, Darf man die Karriere eines Leistungssportlers höher werten als die Karriere oder den Beruf eines Menschen, der in einem Beruf arbeitet? Nehmen wir jetzt mal einen Kellner als Beispiel, der den nicht mehr ausüben kann. Das ist so ein bisschen schwierig. Also dann würden wir als Gesellschaft sagen, da sind wir bei der großen Frage, die Max, glaube ich, schon angeschoben hat, so ein bisschen, was bewerte ich denn höher? Was ist dann mehr wert? Und wir tun dann so, als wenn dieser Leistungssportler, für den wir alle Möglichkeiten bereitstellen, um seinen Beruf auszuüben, mehr wert sei als diejenigen Bereiche, die wir runterfahren, wo wir dann sagen, ja, ihr habt ja Kurzarbeit und es kann ja aufgestockt werden und irgendwie helfen wir euch durch die Pandemie. In Wirklichkeit war das dann viele ja trotzdem existenzbedrohend oder sogar mehr als das. Insofern, ich sehe da so ein bisschen trotzdem noch ein Spannungsverhältnis, was vielleicht darüber dann doch vielleicht darüber hinausgeht, so aus meiner Sicht jedenfalls. Vielleicht will Max kurz reagieren und dann LZ, JS danach dann.
Das hat alles dazu
gut. Ja, dann darfst du, dann mach es mal. Dann hast du den ersten Punkt.
Nee, aber ich finde generell auch, dass die Kommunikation, die auch schon angesprochen wurde, anders gehandhaben hätte müssen.
Max, jetzt darfst du.
Ja. Also zu den Hygienekonzepten muss man natürlich noch kurz sagen, dass es auch sehr teuer war, was der Fußball da aufgesetzt hat. Also das hätten sich in dieser Form wahrscheinlich nicht alle Sportarten leisten können, wo man dann die Frage stellen kann, hätte da vielleicht dann der Staat helfend eingreifen sollen. Aber das ist ein Aspekt, das darf man nicht unterschätzen, wie teuer das war, das umzusetzen. Da kann man sich zum Beispiel dann auch angucken, wie der Basketball dann seine Bubble für die Finals gemacht hat und für den Pokal später. Das hat auch einen finanziellen Aspekt. Und grundsätzlich fallen wir aber halt immer wieder bei dieser Diskussion, und deswegen ist Corona als Thema so spannend, wir fallen immer wieder auf die Frage zurück, welchen gesellschaftlichen Wert geben wir welcher Tätigkeit und welcher Personengruppe in unserer Gesellschaft? Da kann man eben dann diskutieren über LeistungssportlerInnen versus KellnerInnen. Man könnte sprechen über die ganze Kunst- und Kulturbranche. Wir könnten sprechen über Lufthansa-MitarbeiterInnen oder auch über Lufthansa-Vorstände. Kann ich mir jetzt gendern sparen, praktisch. Aber vielleicht auch ein bisschen doof. Und das ist ja das Interessante, was jetzt mit Corona passiert ist, dass wir uns halt als diese Gesamtheit irgendwie wieder miteinander befassen mussten. Da hat man ja ehrlich gesagt weder die Hirnkapazität für, noch so wirklich sieht man den Sinn dahinter. Was bringt es jetzt mir darüber nachzudenken, wie wichtig ich als Jugendlicher das war jetzt falsch, weil ich bin bei weitem kein Jugendlicher mehr, aber ihr. Das ist ja eigentlich eine Diskussion, die hat man in seinem Kopf nicht mehr. Es wird einem immer erzählt, ihr seid wichtig für uns, und die PolitikerInnen sagen uns auch immer, wir handeln nach euren Interessen, aber tun sie es denn wirklich? Und das ist das, was durch Corona passiert ist. Und deshalb halte ich es aber halt auch so für so wichtig, jetzt wo es dann langsam wieder gelockert wird und wo wir hoffentlich Licht am Ende des Tunnels sehen, einfach dann weiterzumachen, sondern diese schmerzhaften Debatten weiterzuführen. Weil ich glaube, dass man jetzt gesehen hat, ganz viele Prioritäten sind nicht richtig gesetzt. Und gerade eben zum Beispiel ihr als SchülerInnen, ihr wart nicht die wichtigste Personengruppe. Und da muss man ja mal die Frage stellen, hey, warum denn? Also Moment mal, das ergibt auch gar keinen Sinn, weil es geht den Eltern von euch besser, wenn für euch gesorgt wird. Ihr seid wichtig für Deutschland, weil ohne euch gibt es Deutschland auch gar nicht mehr irgendwann. Und mir ist jetzt nicht die Nation Deutschland wichtig, sondern halt quasi dieses soziale Gefüge. Also in die Richtung will ich jetzt nicht abdriften. Und die Debatten müssen jetzt echt geführt werden. Da drücken sich aber gerade alle davon, weil die Antworten darauf sind ehrlicherweise hässlich, also meiner persönlichen Meinung nach.
Gott, es du darfst.
War ich dran? Ja. Okay, super.
Deshalb.
Also ich wollte eigentlich, ja, ich bin heute ein bisschen müde. Ist eine Nebenwirkung von der Impfung, würde ich einfach mal jetzt behaupten, und nicht von zu wenig Schlaf. Also tatsächlich wollte ich einfach nur auf das eingehen, was Sie gesagt haben, Herr Kabisch, aber tatsächlich hat Max das gerade alles fast so gesagt, wie ich es auch gesagt hätte, noch viel besser wahrscheinlich, und hat auch noch alles gegendert, was ich natürlich sehr gut finde, von daher muss ich da jetzt auch nichts mehr zu sagen.
Und ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass mir das mit den finanziellen Aspekten natürlich bewusst war, aber natürlich wieder die Frage gestellt werden muss, warum ist es da dann wichtig, den Fußball zu priorisieren, und warum wird nicht dieses Geld anderen Ligen und dem Amateursport zur Verfügung gestellt? Das wollte ich sagen.
Die Frage, die ich vielleicht noch aufwerfen würde, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass natürlich, wir haben darüber diskutiert, ob diese Rolle des Fußballs gerechtfertigt ist, und ich glaube, wir haben unisono festgestellt, dass es eben gewissen politischen und gesellschaftlichen Strukturen folgt und so ein bisschen dieser Logik, wir müssen das machen, solange Na, solange der Götze gilt, so halb Effi Briesner mit rein zitiert hier. Aber für mich ist ein bisschen die Frage damit in Verbindung, jetzt hat dieser Fußball oder bestimmte Sportarten Sonderrollen bekommen. Ich stelle mir die Frage, erst abgesehen davon, dass die ihre Fernsehgelder bekommen haben, ohne Frage, aber hat das denn funktioniert gesellschaftlich? Also hat diese Pandemie mit dieser Sonderrolle des Sports nicht bei den Zuschauern und bei den Konsumenten zu Veränderungen geführt? Also um mal vielleicht meine Position ganz kurz am Anfang zu stellen, ich finde durchaus, also diese Pandemie mit leeren Stadien, das haben manche von euch auch schon in den Anfang genannt, hat zu Veränderungen geführt, hat dazu geführt, dass Sport, der von Emotionen lebt, von Miterleben, von Stimmung, egal jetzt was für eine Sportart, ja, nicht mehr wirklich das Gleiche war. Also beim Fußball hörte man wunderbar, wie die miteinander kommunizieren, wer da was zuruft und wie oft Julian Nagelsmann an der Seite sich wie auch immer aufregt. Aber ich weiß nicht, ob das am Ende zu dem führt, was Sport ausmacht, nämlich Emotionen mitleben, mitzittern. Ich glaube, das war bei manchen dann so ein bisschen, finde ich, verloren gegangen. Und da wäre die Frage, ob das nicht langfristig durchaus Schaden mit sich führen kann und ob damit diese Sonderrolle nicht vielleicht am Ende, nicht ein Schuss nach hinten war das nicht, aber in der Gesamtwirkung vielleicht ein bisschen verpufft. Das wäre so ein bisschen meine These, die ich zumindest in den Raum stellen würde. Jan, dann fang an.
Ich gehe da komplett mit, was Sie jetzt zum Thema Emotionen gesagt haben. Würde, auch wenn ich mich teilweise echt schlecht gefühlt habe, wenn ich dann Fußball geguckt habe, trotzdem sagen, dass es für mich so ein Stück Normalität war, auch wenn es natürlich alles andere als normal war, ohne Fans im Stadion und dass man alle Spieler hat schreien hören. Ja, und auf der anderen Seite habe ich einfach ganz viele Sachen gar nicht mehr mitbekommen. Also ich habe erst vor ein paar Wochen mitbekommen, dass ja die EM dieses Jahr nachgeholt wird. Und irgendwie ist auch vieles einfach an mir vorbeigegangen.
Max, leg los.
Was ich da interessant finde in dem Bereich, ist so ein bisschen das Auseinandergehen von subjektiver Einzelmeinung und den Zahlen, die man dazu haben kann. Also ich habe das ganz oft gehört, von Menschen, die gesagt haben, sie können mit dieser Art des Fußballs nichts mehr anfangen und wenden sich von der kompletten Industrie ab und hören auch auf, den Rasenfunk zu hören. Ich habe ellenlange Abschiedsmails bekommen von HörerInnen und gleichzeitig sprechen aber die Zahlen komischerweise dagegen, obwohl ich es ehrlich gesagt auch ähnlich empfinde. Also ich habe Fußball geguckt, weil es mein Beruf ist, aber es hat bei weitem nicht so viel Spaß gemacht wie früher und ich sehe den Fußballbetrieb noch kritischer, als ich ihn vorher gesehen habe. Die Zahlen sagen aber, das Interesse am Fußball ist ungebrochen wie eh und je. Die Sportschau hatte legendäre Einschaltquoten für ihre Verhältnisse. Die Sky-Konferenz hatte tolle Einschaltquoten. Es wurde genauso viel über Fußball berichtet wie früher und vermutlich wird jetzt auch die EM ein Erfolg werden, quotentechnisch gesehen, je nachdem, wie weit die deutsche Mannschaft kommt, auch wenn ich genauso viele Leute auch kenne, die sagen, was, es ist schon wieder EM. Also ich habe gestern eine EM-Vorschau veröffentlicht und da gab es durchaus auch die Reaktion, oh Moment mal, ach stimmt, da war ja was noch in diesem Sommer und das halt quasi von meinem Publikum, die ja eigentlich dann eher im Fußball drin sind. Also ich kann da ganz mit EM mitgehen, ich habe es auch ganz genau selber so empfunden. Und die Zahlen sprechen aber dagegen. Und das ist, finde ich, auch eine interessante Facette dieser Debatte, dass man feststellen muss, bei allem, wie kritisch auch inzwischen auch über Sport berichtet wird, hat es eigentlich noch nicht dazu geführt, dass sich in der breiten Masse Menschen abwenden, sondern es scheint so zu sein, dass diejenigen, die sich vom Sport jetzt abwenden, in dem Fall vom Fußball, die werden wieder aufgefangen von Leuten, die sich dann doch gerne wieder angucken. Und das ist ja auch dann auch eine interessante Frage, was das dann eigentlich für die Zukunft heißt. Denn ehrlicherweise glaube ich, dass die Beteiligten im Sport, sollte jetzt auch zum Beispiel Olympia, die Olympischen Spiele, sollten die erfolgreich in dem Sinne durchgeführt werden, dass die Spiele stattfinden können und die Werbeeinnahmen fließen, die damit verbunden sind. Ich glaube, dann gehen die Entscheidungsträger, da kann man sich das Gendern dann auch wieder sparen an der Stelle, mit dem Gefühl aus Corona raus, ja, uns kann ja eigentlich auch so wirklich nicht was passieren. Also bis auf jetzt einen Weltkrieg kann ich mir kein größeres Szenario als eine Pandemie vorstellen. Und der Sport ist dann, zumindest dem Anschein nach, ja doch wieder super rausgekommen.
Ich wollte jetzt nur noch mal fragen, ob sich das jetzt nur auf Fußball bezieht oder allgemein, weil ich würde ja allgemein, okay, gut, Herr Kabel schüttelt mit dem Kopf, also ich würde es eher auf den Amateursport mal beziehen, wenn man sich mal so Statistiken anguckt, dann sieht man ja, dass viele Vereine Angst davor haben, dass sie Mitglieder verlieren werden, vor allem Kinder und Jugendliche, beziehungsweise dass diese Personengruppe nicht mehr in die Vereine eintreten wird, weil sie einfach nicht mehr viel mit Sport am Hut haben. eben weil es so lange keine Möglichkeiten mehr dazu gab. Und ich denke mal, wenn man sich das dann nochmal anguckt, dann ja, denke ich, die Sonderrolle des Sportes ist schon gerechtfertigt, denn Sport ist jetzt nicht einfach nur die aktive Bewegung, die man dabei hat, sondern eben auch das soziale Miteinander, was ja in der Folge auch schon angesprochen wurde, das Zusammenkommen mit anderen Menschen, manchmal auch in ja, Mannschaftssportarten bestimmte soziale Kompetenzen zu üben und quasi über sich teilweise hinauszuwachsen. Das hat ja auch viel so mit ja, das Erweitern eines Mindsets zu tun. Und daher denke ich, sollte schon vor allem in dem jüngeren Alter, wo ja sowas schon noch prägend ist, was ich bei mir eben selber erlebt habe, eine Sonderrolle gestattet sein, wie eben auch Schulen oder andere oder Kindergärten beispielsweise auch eine Sonderrolle hatten, zumindest teilweise auch, wenn sie vernachlässigt wurde, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen, ja, ich denke mal jetzt, wenn das jetzt alles wieder ein bisschen runtergeht mit den Zahlen, so Corona-mäßig, sollte auch eben, ich weiß jetzt nicht, ob man es Werbung nennen kann, aber eben den Kindern wieder Mut zugesprochen werden, Sport zu machen, in Vereine einzutreten, sich zu bewegen und nicht, dass sie weiterhin zu Hause bleiben und nichts mehr machen. Und ich denke mal, das könnte auch noch zu einem Problem werden.
Das glaube ich auch, ehrlicherweise, wenn ich da noch kurz einhaken darf. Und gleichzeitig ist auch die große Problematik so ein bisschen, welches Zeichen jetzt ausgesandt wird. Also ich wohne in Bayern. Bayern ist ein sehr leistungsorientiertes Bundesland, auch schon im Lehrbetrieb. Also meine Zwillinge, die jetzt in die erste Klasse gehen, die haben schon Tests geschrieben, wo Sichtschutz zwischen den SchülerInnen aufgebaut wurde. Finde ich, kann man schon durchaus die Frage stellen. Also sie wurden noch nicht benotet, aber sie haben per Smiley eine Benotung bekommen. Also herzlichen Dank dafür. Leistungskultur at its best. Anders kriegen wir es ja offenbar nicht hin. Und es wird ja jetzt auch eher darüber diskutiert, oh, wie können denn die SchülerInnen den Lernstoff nachholen, den sie jetzt verpasst haben. Und es wird überhaupt nicht darüber diskutiert, wie können die eigentlich das nachholen, was ihnen auch genommen wurde, nämlich andere Menschen treffen, Spaß haben, Sport treiben, Bewegung haben, mal nicht an Schule denken müssen. Das finde ich ist eine ganz wichtige Debatte, die schon wieder in eine ganz fürchterliche Richtung läuft. Und da ist Sport eben ein Teil davon. Eigentlich müsste man jetzt sagen, wenn Corona wirklich mal vorbei ist, dann kriegen jetzt mal alle 6 Wochen Ferien. Und dann können wir uns alle gegenseitig besuchen und dann können wir alle machen, worauf wir Lust haben. Das kurbelt auch die Wirtschaft an. Also auch die FDP haben wir dann damit im Boot. Warum wird sowas nicht diskutiert? Stattdessen wird schon wieder diskutiert, oh, wie holen wir jetzt den Stoff nach? Und diejenigen, die schon immer ein Problem hatten, mitzuhalten, die wurden jetzt noch weiter abgehängt und die werden auch nicht reingeholt werden durch diese Sonderprogramme. Also ich finde, für mich ist das eine total spannende Diskussion und da spielt dann der Sport auch eine wichtige Rolle, der Amateursport.
Ich finde auch, im Amateursport spielt auch viel die Eigenmotivation mit eine Rolle, also ob ich wirklich Sport treiben will und ob ich meinen Schweinehund überwinden kann oder auch nicht. Und bei den Kindern, die haben ja von Natur aus den Bewegungsdrang und der sollte dann halt weiterverfolgt werden.
Wer übrigens dazu noch mehr hören will, unsere erste Ausgabe der Sommerreihe war ja Corona und Jugend zusammen mit Professor Baumann und da haben wir genau auf diese ganzen Thematiken ja geblickt. Da hat man jetzt wunderbar eine Woche später nochmal Parallelen erkannt. Ja, ich würde so langsam in die Schlussrunde einleiten und Max kriegt eine ganz spezielle Frage ans Ende, aber euch anderen würde ich ganz kurz die Frage stellen, wir haben das schon so ein bisschen andiskutiert, gerade wie hätte man sich denn anders verhalten können und ich würde euch jetzt quasi mal in die Rolle der EntscheidungsträgerInnen, das gender ich auch mal korrekterweise, wenn Max das mal so gut macht, da einmal hineinschieben und würde euch bitten, einmal einen Vorschlag zu machen. Also wenn ihr hättet entscheiden können, wie gehe ich mit dem Sport, und da reden wir jetzt von Leistungs- und Amateursport, gehen wir quasi davon aus, wie wärt ihr damit umgegangen? Was wäre euer Vorschlag gewesen? Was wäre eure Variante gewesen? Wie hättet ihr politisch darauf reagiert? Mir reicht auch erstmal ein Lösungsvorschlag, den ihr da in den Raum geworfen hättet. Ich würde als Reihenfolge vorschlagen, wie am Beginn, dann haben wir gleich einen flüssigen Durchgang. Das heißt, TM kann starten.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also wir haben ja jetzt schon viel besprochen. Also ich hätte einfach den Amateursport mehr gefördert, also vor allem mit Geldern, damit die auch zum Beispiel ein Hygienekonzept arbeiten können und da sich besser durchstarten können und sozusagen nicht 3 oder 4 Monate Pause machen, wo gar nichts ist, sondern so ein bisschen mit einem Hygienekonzept, wo man vielleicht ein bisschen Geld reingesteckt hat, auch vom Staat, damit sozusagen der Amateur sowie der Leistungssport mit diesem Konzept irgendwie gleiche Chancen haben.
Ja, ich finde genauso wie TM, dass die Frage sehr schwierig ist. Ich glaube, ich hätte auch ein besseres Gleichgewicht zwischen Amateursport und Leistungssport geschaffen. Keine Ahnung wie, weil die Frage ist sehr umfangreich und sehr schwierig zu beantworten. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, sollte man auch darauf achten, dass der Sport relativ wieder zügig, sag ich mal, zunimmt und auch Vereinssport wieder regelmäßig durchgeführt werden kann. Also wenn die Zahlen jetzt so bleiben, je nachdem wie.
Also ich denke, dass die Hygienekonzepte da eine ganz wichtige Rolle spielen, egal ob jetzt Zahlen wieder steigen oder sinken. Ich finde, wir müssen langsam den Weg zur Normalität zurückgehen, dass wir lernen, mit Corona zu leben, mit dem Virus, denn er wird uns nicht mehr verlassen. Und wie gesagt, die Hygienekonzepte anzupassen. Es gab zum Beispiel auch bei uns ja hier im Umkreis Fußballvereine, die eigentlich ziemlich gute Hygienekonzepte haben, was ich durch meinen Bruder mitbekommen habe und die aber dann trotzdem zwischendurch schließen mussten. Dann konnte man 2 Wochen später wieder trainieren, dann war die nächste Woche wieder Schluss. Also es war so ein Hin und Her und da ist was Einheitliches, also klare Vorgaben, ja, klare Vorgaben durch zum Beispiel Hygienekonzepte, finde ich, ist eine wichtige Sache, weil dieses Hin und Her, das macht es nicht besser, sondern eigentlich meiner Meinung nach nur schlimmer.
Bis jetzt waren schon viele Sachen dabei, denen ich auf jeden Fall zustimmen würde. Also als erstes wäre ich mit den unterschiedlichen Vertretern von unterschiedlichen Sportarten zusammengekommen, um mit ihnen zu kommunizieren, eventuell, was ihre Probleme sind, wie man sie am besten unterstützen kann und nicht nur sich so, auch wenn die Lobby so riesig ist vom Fußball, sich nicht nur darauf zu konzentrieren. Also halt Kommunikation wäre für mich ziemlich wichtig gewesen. Und dann eben auch entsprechend finanzielle Hilfen bereitzustellen, ohne viel Bürokratie. Das wäre auch in anderen Bereichen ganz sinnvoll gewesen, aber wir sind nun mal gerade beim Sport, deswegen, ja. Und diese eben auch gleichmäßig zu verteilen, unabhängig wie groß die Lobby ist. Und eben so, dass ein gewisses Gleichgewicht dabei entsteht. Zudem hätte ich auch noch mal unter den Sportarten unterschieden, wie diese dann eventuell früher oder später wieder in den Betrieb gehen könnten, das Training, beispielsweise im Leistungssport dann. Denn diese Regelungen, die teilweise getroffen wurden, dass alle Sportarten erst zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder stattfinden können, ist meiner Meinung nach in der Hinsicht nicht wirklich gerechtfertigt gewesen, weil man ja zwischen Einzel- und Mannschaftssportarten unterscheiden kann. Ich meine, ein Sportler alleine beim Leichtathletik, der Sperrwurf macht, Sprinten etc., kann er für sich selber trainieren und ist jetzt nicht so wie Mannschaftssportarten eben noch auf andere Sportler, wo sie enger zusammenkommen, vertreten. Ich meine, es ist vollkommen nachvollziehbar, dass jetzt beim Rudern, um jetzt mal das Beispiel ranzuziehen, nicht gleich wieder der komplette Achter plus Steuermann, also 9 Menschen auf engstem Raum zusammensitzen können. Aber in einer hätte ja trainieren können, er wäre unabhängig von den anderen gewesen und sie müssen ja dann auch nicht als eine große Gruppe Sport machen können, sondern eben verteilt über den Tag und eben auch mit entsprechenden Konzepten das alles kontrollieren und sich eben regelmäßig testen lassen. Das wären so ein paar Sachen, die ich anders gemacht hätte.
Ich muss mich einmal ganz frech dazwischen drängeln, weil ich jetzt sofort los muss eigentlich. Mehr Geld für kleine Vereine.
Okay, Hatjut, das ist jetzt das Schlusswort für diese Frage.
Also erstmal war mein Internet eben ziemlich schlecht, als Sie die Frage gestellt haben. Vielleicht sollte sich Andi Scheuer mal damit beschäftigen und nicht mit Maut und autonomen Fahren. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe es jetzt so verstanden, dass wir sagen sollen, was wir persönlich anders gemacht hätten. Ich
Korrekt.
hätte weniger das gemacht, was Karl-Heinz Rummenigge möchte.
Ah, sehr schön pointiert, als wir was kennen. Max, was wäre dein Vorschlag gewesen? Was hättest du verändert, wenn du es gekonnt hättest, politisch Entscheidungsträger gewesen wärst im schönen Bayern?
Ich hätte genau umgedreht vom erst an den Amateursport und dann an den Leistungssport gedacht, denn der Leistungssport, der hätte schon bei mir frühzeitig geklingelt und da hätten die sich dann auch selber was ausdenken können, haben sie ja gemacht, hatten sie die Kapazitäten zu, aber genau das, also ihr habt die richtigen Punkte, finde ich, meiner Meinung nach angesprochen. Genauer hinschauen, wie Einzelsportarten und andere Sportarten zu unterscheiden sind, früher Dinge zulassen. Im Grunde in dem Moment, wo wir mehr über die Pandemie wussten und die entscheidende Erkenntnis war da, wie wenig Infektionsgeschehen bei einer Tätigkeit an der frischen Luft stattfindet, ab dann eigentlich hätte man ganz konkret darüber nachdenken müssen, okay, wie machen wir das jetzt wieder möglich, ohne das Signal zu senden, dass die Pandemie jetzt vorbei ist. Das ist natürlich noch so das, was die Politik immer noch so mitdenken musste. Aber da hätte man im Grunde ab dem letzten, ich würde sagen, Juni, Juli, da hatte sich das durchgesetzt. Da hat man gesehen, der Temperatureffekt ist nicht so groß, wie man vielleicht gehofft hat, aber der frische Lufteffekt ist groß. Ab da hätte man drüber nachdenken müssen, wie können wir jetzt dann den Sport dann auch möglich machen.
Ja, Max, du kriegst aber eine Spezialfrage zum Schluss. In deinem Rasenfunk Royal, das ist ja quasi dein Rückblick auf alle 18 Bundesliga-Vereine, wo ja jeder so knapp eine Stunde kriegt in etwa, du mit einem Gast oder einer Gästin darüber sprichst. Da ist deine Abschlussfrage in diesem Jahr gewesen, du wolltest von jedem Gast oder ja Gästin entsprechend einen Wahlslogan haben für den Verein und einen wahren Wahlslogan quasi. Also einer so könnte es heißen, würde der Verein sich verkaufen und einmal so wäre er wirklich. So, und ich würde dich jetzt bitten, einmal für Corona und Sport einen Wahlslogan, so wie der Sport sich verkaufen würde, und einen wahren, wie er wirklich war, zu formulieren.
Ja, also für den Sport an sich finde ich das fast unmöglich, aber ich glaube, für den Leistungssport können wir das machen und vor allem für den Fußball. Und da glaube ich, ist der Wahlslogan, wir sind das Beste für Deutschland. Und die ehrliche Variante ist davon, also erstmal ist es gut für uns und dann vielleicht auch für euch.
Das trifft es doch dann relativ gut. Super, herzlichen Dank, Max, dass du heute bei uns zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich will an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, ich habe ja in einer der allerersten Folgen mal darauf verwiesen, Unterstützungsmodelle und. Der Rasenfunk und generell das, was Max macht, ist absolut unterstützungswürdig. Und das meine ich ganz ehrlich, er sagt es immer, mit jedem Euro, mit jedem einzelnen Euro ist geholfen. Und das, glaube ich, meint er nicht nur ohne Grund so. Denn seine Arbeit ist, wenn es um Sportjournalismus geht, finde ich, sucht es Vergleiche in dieser Tiefe. Und spätestens, und das hat mein Schlusssatz noch gesagt dazu, spätestens, wenn man in den neueren Podcast Elf Leben reinhört, spätestens da merkt man es. Ich glaube, du weißt noch gar nicht, Max, was du da für ein Meisterwerk geschaffen hast. Ist meine ehrliche Position, das würde ich an der Stelle nochmal ganz kurz betonen. Also herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und dass du dir trotz aller deiner vielen Arbeitsbelastung und noch zwei Kindern die Zeit genommen hast für uns.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und für die netten Worte.
Genau, und damit schließen wir mit einem Ausblick. Nächste Woche, Montag, erscheint entsprechend wieder die nächste Folge zu unserer kleinen Sommerreihe. Da schauen wir auf die Medien zusammen mit Stefan Niggemeier und freuen uns sonst wie immer über jede Form von Feedback über die bekannten Kanäle. Und ich schicke euch dann gleich ins Outro mit einem kleinen kritischen Beitrag. Denn es gab in dieser Corona-Pandemie natürlich auch unter Fußballspielern Corona-Leugner oder Personen, die kritisch mit Corona umgegangen sind. Einer davon ist der Stürmer von Wolfsburg, Wout Weghorst, sich sehr kritisch zu Corona geäußert hat oder es geleugnet hat und dann im ZDF-Sportstudio war und dazu befragt worden ist. Und ich habe nur mal diesen kleinen Ausschnitt, es ist auch noch leider zusammengeschnitten, weil es einen richtigen Videobeitrag dazu nicht gab, wie er sich dazu äußert. Als kleines Warnzeichen zum Schluss, dass also im Prinzip diese Leugnung von Corona und dieser Pandemie und all den Folgen, die wir heute gesprochen haben, eigentlich überall zu finden sind. Insofern, bleibt gesund, einen schönen Sommer für euch und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Sie hörten die Sommerreihe des Politikgeflüster-Podcasts. In der Reihe Corona und schauen wir uns verschiedene Einflüsse des Coronavirus an. Auf Sport, auf Jugend, auf Politik, alle Bereiche werden von uns in 45 bis 60 minütigen Clips betrachtet. Wie immer gilt, hört rein, schickt uns Feedback und werdet zum Flüsterer.
Sache müssen wir noch sprechen. Ich weiß, das Thema nervt Sie, aber es hat auch sehr hohe Wellen geschlagen. Im letzten Dezember haben Sie bei Instagram einen Post geteilt und haben darauf relativ heftige Reaktionen auch erhalten, haben den Post dann auch gelöscht. Wir können uns den mal angucken. Da heißt es, ich übersetze das jetzt mal, stell dir vor, es gibt einen Impfstoff, der so sicher ist, dass du bedroht werden musst, ihn zu nehmen, für eine Krankheit, die so tödlich ist, dass man getestet werden muss, um zu wissen, dass man sie hat. Sie haben sich danach dafür entschuldigt. Verstehen Sie denn aus heutiger Sicht, warum Sie so kritisiert wurden dafür?
Nein, jetzt mache ich aber nicht. Davor entschuldigt. Ich habe mir davor entschuldigt, weil da sehr viele Reaktionen aufgekommen sind von auch sehr vielen Menschen und Leute, die sich, ich habe keine damit schaden wollen, um mal so zu sagen. Und was ich sagte, hat sehr viele Reaktionen, ist natürlich drauf gekommen und davor habe ich mir auch entschuldigt bei den Leuten, die das vielleicht falsch dann aufgenommen haben. Das war nicht so, so habe ich das absolut nicht gemeint.